Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Es soll ein ausgelassener Abend mit Musik, Essen und Feiern werden. Doch der 15. Oktober 1814 endet mit einer Bluttat, die Ulm schockiert. Und am 11. Februar 1738 fällt sogar im ehrwürdigen Ulmer Rathaus ein Schuss und der amtierende Bürgermeister sackt tot zusammen. Zwei historische Mordfälle, die zeigen, dass früher vielleicht doch nicht alles besser war und die Motive der Täter vor 200 oder 300 Jahren ebenso sinnlos und schwer verständlich waren wie heute. Welche Abgründe tun sich auf in der Geschichte Ulms? Was trieb die Täter vor Jahrhunderten zum Äußersten und wie ging die Gesellschaft damals mit diesen Verbrechen um? Darüber sprechen wir heute bei Akte Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und bei mir zu Gast ist heute die Autorin Dr. Annika Stahl. Herzlich willkommen und freut mich, dass es geklappt hat heute.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, also Annika Stahl ist promovierte Archäologin und hat auch schon Fundstellen in Afrika ausgegraben, aber sie gräbt auch Geschichten aus der Geschichte aus, wenn man so will. Kleiner Podcast-Gruß an unsere berühmten Kollegen. Und sie kümmert sich dabei auch um historische Kriminalfälle und andere vergessene Episoden und Geheimnisse. Ist das so korrekt zusammengefasst? Kann man das so sagen?
Richtig, genau. Also ich habe die Wissenschaft verlassen, um meine Leidenschaft für die Vergangenheit und auch meine Freude am Schreiben zusammenzufügen und habe auch bereits einige Bücher im Bast Medienverlag veröffentlicht, also einem kleinen Verlag in Überlingen. In den Büchern geht es jeweils um verschiedene Städte, manchmal um Relikte im Stadtbild, manchmal um historische Frauen oder eben um die dunklen Seiten einer Stadt, zuletzt in der Hansestadt Hamburg und nun auch vor wenigen Wochen erschien mein jüngstes Buch über das kriminelle Ulm, denn auch die hübsche Donaustadt hat ihre Schattenseiten.
Genau, also im Kriminalitätsranking kommt erst Hamburg, dann kommt direkt Ulm und das führt dich jetzt also auch heute zu unserem Crime-Podcast. In deinem Buch, das heißt Kriminelles Ulm, sind ja insgesamt 25 Kriminalgeschichten versammelt und die stammen aus der Zeit so zwischen 1250, glaube ich, der älteste und der jüngste ist aus dem Jahr 1979. Ist das so die Bandbreite?
Das kann man so sagen. Also die meisten Fälle, die ich in dem Buch vorstelle, bewegen sich tatsächlich zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Es gibt aber auch Fälle aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Spätmittelalterliche Verbrechen, also in der Zeit von etwa 1300 bis 1500, sind leider immer etwas schwierig, aber auch aus dieser Zeit sind ein paar Fälle vertreten. Und was die Bandbreite der Verbrechen betrifft, die reicht wirklich von Diebstählen und Betrugsmaschen bis hin zu Mordfällen, mitunter auch sehr grausame Taten. Viele Fälle drehen sich aber auch um Delikte, die in der heutigen Zeit nicht mehr, zumindest in Deutschland und glücklicherweise muss man auch sagen, nicht mehr als solche gesehen werden. Beispielsweise die Liebe dreier lesbischer Frauen zueinander oder auch das ganze Kapitel der Hexenverfolgung. Auch das Strafmaß hat sich sehr verändert und damit meine ich nicht nur die Abschaffung der Todesstrafe, sondern auch Verbannungen und andere Bestrafungen. In den Geschichten soll es aber vor allem um die Stimmung gehen, also um Einblicke in die Vergangenheit und weniger um das akribische Aufarbeiten einzelner Fälle.
Ja, also Kriminelles Ulm. Ich glaube, viele der Fälle hat niemand auf dem Schirm. Das sind wirklich ausgegrabene Dinge, die so ein bisschen vergessen worden sind. Das ist, glaube ich, ein großes Verdienst. Und kleiner Spoiler oder Foreshadowing, der neueste Fall, der ist ja von 1979, das Geheimnis um die Yacht Calypso. Der steht auch schon ein bisschen länger bei uns auf der Themenliste, aber dazu vielleicht irgendwann mal mehr bei Akte Südwest. Um zwei andere deiner Fälle kümmern wir uns heute. In dieser Folge gibt es also einen Doppelschlag.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Ja, unser erster Fall für heute spielt also im Jahr 1814. Und zwar auf einer Landstraße zwischen Oberdischingen und Söflingen an den lauschigen Ufern der Donau, und er ist überschrieben mit dem harmlosen Titel Kirmes. Denn das ist der Ort der Sehnsucht, die Kirmes, da steppt der Bär sozusagen, und unsere Hauptfigur, die will da unbedingt hin. Fangen wir doch an mit unserem Protagonisten. Was gibt es denn zu ihm zu sagen? Was treibt ihn um?
Ja, also es geht um einen jungen Mann, 23 Jahre alt, namens Matthias Harscher, kommt aus Ehingen, also etwa 20 Kilometer südwestlich von Ulm, und arbeitet eben in Söflingen als Metzgerknecht, wo in seinem Dienstherr auch ein Zimmer zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht als Anmerkung an dieser Stelle, zu diesem Zeitpunkt ist Söflingen noch kein Stadtteil von Ulm, sondern wird erst etwa 100 Jahre später eingemeindet.
Genau, Söflingen Stadtteil von Ulm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Jetzt geht's ja, die Überschrift sagt's ja schon, heute um die Kirmes, die Kirchweih. Das ist der Ort, zu dem es alle hinzieht an diesem Tag im Jahr 1814. Welche Rolle spielt denn die Kirchweih im gesellschaftlichen Leben dieser Zeit? Was passiert da so?
Ja, die Kirchweih, das kennt man je nach Region als Kirmes oder auch als Kerwe, ist ein altes christliches Fest. Dabei geht es um das Gedenken an den Weihtag der Kirche, also an dem Tag, an dem die Kirche geweiht, also gesegnet wurde. Und in diesem Fall geht es um die Kirche des Klosters, des ehemaligen Klosters in Söflingen, der heutigen Pfarrkirche. Die Tradition gibt es ja auch noch heute in Söflingen, also auch dieses Jahr im Oktober hat die Kirmes wieder stattgefunden. Also eine Tradition, die sich bis heute fortsetzt und vielerorts sehr beliebt ist, denn wie du es so schön gesagt hast, da steppt der Bär, es gibt Musik, es gibt Essen, Trinken, Unterhaltung, und das ist heute so und damals war es eben auch so und ist deswegen beliebt bei Besuchern jeden Alters, und so will eben auch der Metzgerknecht Matthias Harscher an diesem Abend auf die Kirmes in Söflingen.
Ja, und dieser Weg zur Kirmes, das ist für unseren Täter kein leichter, kann man sagen. Es ist vor allem ein weiter Fußweg, den er da auf sich nimmt. Er wohnt ja zwar in Söflingen, aber hat eine kleine Odyssee vor sich. Wie läuft denn dieser Tag am 15. Oktober 1814 für ihn ab?
Richtig, also Harscher will ja diesen schönen Abend auf der Kirmes verbringen, aber sein Problem, er hat kein Geld. Deswegen begibt er sich am frühen Morgen nach Schelklingen, das ist etwa Luftlinie 16 Kilometer westlich von Ulm. Dort wohnt nämlich sein Bruder, ein Pfarrvikar, und er erwartet von ihm eine versprochene Uhr zu erhalten und ein bisschen Geld. Von ihm kriegt er dann aber nur 6 Kreuzer und damit kann er dann nicht viel anfangen. Deswegen begibt er sich weiter über Ringingen nach Oberdischingen, also läuft so eine Art Halbkreis, und am Nachmittag trifft er dann in Oberdischingen ein, wo er von einem Bekannten einen Gulden geliehen bekommt. Und bevor er sich dann wieder auf den Rückweg nach Söflingen macht, kehrt er eben in der Wirtschaft ein, um sich zu stärken.
Also von Söflingen nach Schelklingen, von Schelklingen nach Oberdischingen und zurück nach Söflingen, das sind insgesamt
50 Kilometer etwa.
Zu Fuß. Ja. Das heißt, es ist die Fortbewegungsmethode, die ihm zur Verfügung steht und wahrscheinlich auch den meisten Menschen zu der Zeit zur Verfügung steht, oder?
Richtig, also das klingt jetzt erstmal nach viel. Das ist auch nicht wenig, 50 Kilometer, aber man muss auch bedenken, erstmal, er ist ein junger Mann, er ist 23 Jahre alt und eine Geschwindigkeit, ich sag mal, von 6 km/h ist durchaus denkbar bei ihm. Das heißt, bei 50 Kilometer wären das ungefähr 10 Stunden, wenn man jetzt noch Pausen mit einrechnet. Und er geht früh morgens los. Und es ist bekannt, dass er eben gegen 16 Uhr in Oberdischingen ankommt. Also das passt schon vom Ablauf, und er will abends auf die Kirmes. Es ist trotzdem ein langer Tag, aber es ist nichts Ungewöhnliches, das ist schon machbar.
Genau, 10 Stunden Fußmarsch am Tag, dann abends auf die Kirmes, hat man sich dann auch verdient. Aber wie wir lernen werden, das klappt dann nicht so ganz. In dieser Wirtschaft in Oberdischingen trifft dann Matthias Harscher eben auf sein Opfer, sein späteres. Wer ist denn dieses Opfer und was weiß man über ihn?
Ja, richtig. In der Wirtschaft trifft er einen Mann, lernt ihn kennen, Herz Levi, kommt ursprünglich aus Mannheim. Er ist von Beruf ein Petschierer, also jemand, ein Handwerker, der Siegelringe und kleine Siegelstempel anfertigt und in Ulm arbeitet. Und der will zufälligerweise auch den Abend auf der Kirmes in Söflingen verbringen, und deswegen wollen sie sich gemeinsam auf den Rückweg begeben. Herz Levi geht voraus, warum ist nicht ganz klar, vielleicht hat Harscher noch einen Bekannten gesprochen. Jedenfalls holt er ihn dann ein und gemeinsam gehen sie dann entlang der Donau an der Landstraße zurück Richtung Söflingen.
Also dieser Fußweg, habe ich vorher ausgerechnet, laut Google Maps dauert ungefähr noch 3 Stunden. Und auf diesem Weg reift dann offensichtlich bei Harscher ein schrecklicher Entschluss. Wie geht's jetzt weiter?
Also wenn Sie auch nachmittags erst losgegangen sind, kann man sich vorstellen, Sie sind auf der Landstraße. Zu diesem Zeitpunkt muss es schon dunkel gewesen sein. Und dann kommt es, dass Herz Levi mit Münzen, mit Geld in seiner Westentasche klimpert. Und wie du richtig sagst, Ahascha kommt dann auf einen sehr düsteren Gedanken. Er bleibt einige Schritte hinter Levi zurück, wartet, bis er vor ihm läuft und versetzt ihm dann mit einem Stock einen schweren Schlag auf den Kopf. Doch davon wird Levi nicht bewusstlos, so wie es Ahascha vermutlich geplant hat. Und es kommt zum Handgemenge. Herz Levi wehrt sich, sie rangeln miteinander, bis sie dann von der Landstraße in Abhang hinunter zum Ufer der Donau kullern. Und dann wird es wirklich sehr brutal, denn Ahascha zieht ein Messer und sticht auf Levi ein und schneidet ihm anschließend die Kehle durch. Also das muss wirklich ein furchtbarer Anblick gewesen sein. Doch Ahascha zeigt dann am Ende keine Reue, sondern versucht die Tat zu vertuschen und er zerrt den Leichnam ins Wasser der Donau und begibt sich dann wieder auf den Weg nach Süflingen.
Das Messer ist sein Metzgermesser, hast du, glaube ich, mal gesagt. Weil er ist ja vom Beruf Metzgerslehrling, ne?
Richtig. Das ist sehr wahrscheinlich sein Metzgermesser gewesen und damit weiß er dann vermutlich, muss man jetzt leider auch an der Stelle sagen, damit umzugehen.
Das Motiv, soweit man das weiß und später rauskommt, ist ja wohl Habgier. Er ist ja quasi den ganzen weiten Weg nur gelaufen, um ein bisschen Bargeld zu kriegen. Aber jetzt verliert Ahascha irgendwie komplett die Nerven, was dazu führt, dass es weder mit Geld noch mit Kirmes am Ende was wird. Und er wird auch schnell gefasst. Ne?
Richtig, also er geht tatsächlich an diesem Abend nicht mehr auf die Kirmes, sondern zurück auf sein Zimmer, das, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, sein Dienstherr ihm bereitgestellt hat. Und am nächsten Sonntagmorgen dann, ja, während Ahascha in die Kirche geht, danach in den Wirtshaus einkehrt, so als sei nichts gewesen, wird dann in den frühen Morgenstunden die Leiche gefunden. Denn was Ahascha wegen der angebrochenen Dunkelheit am Abend zuvor, als er die Tat begangen hat, nicht mehr erkennen konnte, ist, dass die Donau an der Stelle sehr flach war. Deshalb hat der Strom die Leiche nicht weggetragen und wurde dann am nächsten Morgen gefunden. Und die Behörden stoßen dann auch wirklich bald auf ihn. Nicht nur passt der zeitliche Ablauf von der Abreise aus Oberdischingen sehr gut, also dem Wirtshaus, wo er sein Opfer getroffen hat und wo sie auch sicherlich zusammen gesehen wurden, sondern sie finden an Ahascha auch Spuren vom Kampf und Blutflecken auf der Kleidung. Und mehr sogar noch, sie finden die Tatwaffe auf seinem Zimmer und Ahascha gesteht dann auch schnell die Tat.
Ja, also vom perfekten Mord kann man jetzt auch nicht unbedingt sprechen in dem Fall. Vielleicht machen wir an der Stelle einen Einschub. Die Tat ist ja nun schon 210 Jahre her. Trotzdem können wir hier ja recht detailliert drüber reden, also auch den Ablauf sehr genau noch nacherzählen. Wie funktioniert denn so eine Recherche generell? Was sind da deine Quellen? Und liegt da alles mundgerecht in Archiven rum? Fall Ahascha, zieht man aus dem Regal oder wie geht man davor?
Ja, schön wär's. Leider ist dem nicht so. Das ist tatsächlich einer der Fälle, die recht gut überliefert sind. Nicht nur, weil der Täter selbst durch sein Geständnis natürlich den Ablauf des Tages und der Tat detailliert beschrieben hat, sondern weil auch beispielsweise die Zeitung darüber berichtet hat. Je weiter wir in der Zeit zurückgehen, desto schwieriger wird es natürlich. Besonderer Glücksfall ist für uns das Ulmer Urgichtbuch. Das Führen eines sogenannten Urgichtbuchs war im 16. Jahrhundert vorgeschrieben und darin werden eben alle Vergehen und Verbrechen geschildert, auf die eine Körperstrafe folgte. Und in Ulm beginnen die Einträge dort ab dem Jahr 1594, der letzte aus dem Jahr 1636. Und es ist deswegen ein Glücksfall, weil die Schreiber im Ulmer Urgichtbuch sehr detailliert vorgegangen sind. Also es gibt auch oft Hinweise zum sozialen Hintergrund der Angeklagten und auch Zeichnungen, die beispielsweise die Urteilsvollstreckung zeigen.
In diesem Fall ist dann die Hauptquelle aber wahrscheinlich eher Zeitungsberichte. Also die Südwestpresse gab es damals noch nicht, soweit ich weiß.
Die Südwestpresse gab es damals noch nicht, nein. Das, was wir wissen, ist aus dem Nationalanzeiger der Deutschen. Es wird auch recht viel darüber berichtet, was seine schulische Laufbahn betrifft. Also er sei wohl auch nicht sehr aufmerksam gewesen und deutet auch so ein bisschen an, dass er sehr auf Ausschweifungen des Lebens fokussiert war und ja lieber seiner Lust nachgehen wollte, als sich moralisch korrekt zu verhalten.
Eine Nachfrage auch an der Stelle noch. Ist Ahascha denn auch chronisch pleite oder ist es ein Beruf, der schlecht bezahlt ist, den er da ausübt, weil ist, also Metzger ist ja eigentlich ein Handwerksberuf, ist ja jetzt nicht die totale Unterschicht und Tagelöhner.
Nein, also Bezahlung, schätze ich, war gar nicht so schlecht. Aber wenn das natürlich zutrifft, dass er wirklich sehr den Gelüsten gefrönt hat und viel Zeit in Wirtshäusern und dergleichen verbracht hat, kann man sich natürlich vorstellen, dass er wirklich oft pleite gewesen ist und er ja offenbar auch dann zu seinem Bruder geht. Und der hat ihm vermutlich auch nicht das erste Mal ausgeholfen, könnte ich mir vorstellen. Aber das sind jetzt reine Spekulationen.
Ja, also er ist aber kein Mitglied der absoluten Unterschicht oder wie gesagt, Tagelöhner, Berufskrimineller, sondern eigentlich hat einen ehrbaren Beruf, aber frönt den Lüsten des Lebens.
Richtig, da geht vermutlich das ganze Geld dann hin am Ende.
Matthias Harscher wird ja dann auch vor Gericht gestellt und verurteilt. Wie geht dann die ganze Sache für ihn aus?
Ja, der Fall ist ja wirklich sehr eindeutig. Sie haben die Leiche, die Tatwaffe und das Geständnis. Und deswegen wird als Strafe für den wirklich brutalen Mord über Matthias Harscher die Todesstrafe verhängt mit dem Tod durch Rädern.
Ja, das überrascht. Rädern kennt man ja meines Wissens eher aus dem Mittelalter als Hinrichtungsform, wo eine öffentliche Hinrichtung auch als Marter und öffentliche Folterung noch mal mehr inszeniert worden ist. Aber im 19. Jahrhundert ist das eher eine Seltenheit, oder?
Ja, in dieser Zeit ist es auf jeden Fall eine Seltenheit. Generell sind ja in dieser Zeit Hinrichtungen nicht mehr sehr häufig. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts ist es auch so, dass in vielen Städten beispielsweise die Folter kein legitimes Mittel mehr war, um ein Geständnis zu erwirken. Was jetzt aber die Todesstrafe betrifft, also das Ende kam in Baden-Württemberg tatsächlich erst dann mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949. Und die letzte fand statt in Tübingen im Februar 1949, meines Wissens sogar auch ein Raubmord.
In diesem Fall eben das Rädern. Wie läuft es denn genau ab, so schaurig es ist? Und ist es ein öffentliches Spektakel für alle Schaulustigen?
Ja, das Rädern ist wirklich eine der qualvollsten Hinrichtungsarten. Also das ist wirklich sehr grausam, denn man muss sich vorstellen, dass ein schweres, hölzernes Rad auf einzelne Körperpartien fallen gelassen wird, mit dem Ziel, die Knochen zu brechen. Denn anschließend soll dann der gemarterte Leib in einer wirklich unmenschlichen Verrenkung der Glieder aufs Rad geflochten werden, was ohne gebrochene Knochen ja gar nicht möglich wäre. Also das muss nicht nur für den Verurteilten eine Höllenpein gewesen sein, sondern auch für die zuschauende Menge. Ein wirklich grauenhafter Anblick, denn ja, die Hinrichtungen waren alle öffentlich. Es sollte gesehen werden, die Menschen sollten mit anschauen, wie grausam das ist, da die harten Strafen ja auch als Abschreckung dienen sollten. Und dann erst um 1850 endeten dann die öffentlichen Hinrichtungen. Und vielleicht noch als Ergänzung, was das Rädern betrifft. Also wenn der Verurteilte Glück hat, dann beginnt die Tortur mit dem Gnadenstoß auf das Herz oder den Hals, sodass der Tod möglichst rasch eintritt. Und dem Metzgerknecht wird auch insofern Gnade zuteil, dass er vom Scharfrichter stranguliert wird, bevor das Rad das erste Mal auf ihn niederfällt. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches, nur ich denke, in vielen Fällen wussten die Zuschauer das nicht, dass der Angeklagte schon tot war.
Also auch ein blutiges Handwerk, das ausgestorben ist, der Scharfrichter oder Henker, den es damals in Ulm noch gab. Für mich war das ja schon sehr überraschend, ehrlich gesagt. Man kennt ja so aus dieser Zeit so die Guillotine und Französische Revolution als Hinrichtungen. Aber dass auch noch Dinge wie Rädern so spät, Anfang des 19. Jahrhunderts, praktiziert wurden und auch in Ulm im Prinzip da ein Scharfrichter mit einem riesigen Holzrad die Leute irgendwie zu Matsch gehauen hat, das war für mich schon neu. Aber was macht denn den Fall für dich aus deiner Sicht so interessant?
Also ich finde den Fall, obwohl er wirklich mehr als 200 Jahre zurückliegt, wirklich sehr greifbar. Also man muss sich vorstellen, wirklich der junge Mann, der will auf die Kirmes gehen, der will sich dort vergnügen, will Spaß haben, hat aber kein Geld. Also alles Dinge, die heute ja genauso ablaufen könnten. Und Habgier ist ja heute als Motiv auch nicht weniger selten. Die wirklich sehr traurige Ironie am Ende ist aber, dass Harscher so geschockt war von seiner blutigen Tat, also von diesem grauenhaften Anblick, dass es nicht gewagt hat, den Toten dann nach dem Geld zu durchsuchen. Also die Münzen wurden noch an Levi gefunden in seiner Kleidung. Also eben jene Handvoll Münzen, weswegen der Mannheimer Herz Levi überhaupt sein Leben lassen musste, die lagen dann am Ende noch bei ihm.
Ja, eine etwas skurrile Wendung am Ende dieses Falls. Dass Mord oft gar keine so schlaue Idee ist und man gar nicht das erreicht, was man damit erreichen will, das weiß man eigentlich schon etwas mehr als 200 Jahre, aber hat sich leider auch heute noch nicht zu allen rumgesprochen. Aber das war es jetzt zu Matthias Harscher. Und wir kommen zu unserem zweiten Fall. Und der ist insofern besonders, weil er in einem der bekanntesten und ja, schönsten Gebäude in Ulm spielt, nämlich im Rathaus. Und es ist kein Mord im einfachen Volk, also eine Messerstecherei auf einer Landstraße oder so, sondern eine Tat in der absoluten Oberschicht von Ulm. Was passiert denn an diesem Tag im Jahr 1738?
Ja, in den frühen Morgenstunden des 11. Februar 1738 betritt Albrecht Harsdorfer das Ulmer Rathaus und erschießt dort den amtierenden Bürgermeister Marx Christoph Besserer.
Auf die Hintergründe und Personen gehen wir später noch im Detail etwas mehr ein. Bleiben wir jetzt mal ganz chronologisch am Anfang direkt beim Ablauf der Tat. Was passiert denn da genau?
Genau, also wie gesagt, das sind die frühen Morgenstunden, es ist ein Dienstag, die Sonne ist bereits aufgegangen und Albrecht Harsdorfer verlässt sein Zuhause in der Rabengasse, also ganz in der Nähe des Ulmer Münsters, und von dort begibt er sich nach Süden, vorbei am Münster, eben direkt zum Rathaus, und ja, nach nur etwa 5 Gehminuten etwa betritt er dann das Gebäude, denn dort liegt eben sein Ziel, dort will er sein Vorhaben ausführen, und zwar den Bürgermeister erschießen. Um kurz nach 8 Uhr betritt er also das Rathaus, marschiert auf die Herrschaftsstube zu, wo er dann den Bürgermeister tatsächlich vorfindet. Denn dieser sitzt in seinem Amtssessel am Schreibtisch und natürlich nichts ahnt, was passieren wird. Denn der Schütze schießt auf den Bürgermeister. Die Kugel durchschlägt seine linke Flanke durch die Herzkammer, durch den linken Lungenflügel und bleibt dann auf der rechten Seite stecken. Und wegen den schweren Verletzungen stirbt dann der Bürgermeister auch noch an Ort und Stelle.
Ja, also der erste Schuss sitzt direkt, muss er aber, glaube ich, auch, weil die Pistolen haben zu der Zeit auch nur einen Schuss, diese Steinschlosspistolen, die man, glaube ich, da nutzt. Und es braucht in diesem Fall auch keine großen Ermittlungen und keine kriminalistischen Höchstleistungen von der Polizei, denn der Täter stellt sich auch direkt dann selber, ne?
Richtig, also er begibt sich dann nach der Tat direkt zur Hauptwache, die sich auch ganz nah am Rathaus befindet zu der Zeit. Und dort händigt er seine abgefeuerte Schusswaffe aus mit den Worten: Ich bin des Herrn Hauptmann Arrestant, so heißt es überliefert. Der Hauptmann versteht aber gar nicht, was jetzt eigentlich vor sich geht. Und erst als er dann mitkriegt, dass draußen Rufe laut werden, Stimmen, also sich wirklich Aufregung in der Stadt breit macht vor dem Rathaus, da versteht er, dass wirklich irgendwas Furchtbares passiert sein muss.
Ja, es ist eine ungeheuerliche Tat, auch die dann ganz Ulm erschüttert und auch viele Fragen aufwirft. Jetzt wollen wir mal die langsam aufdröseln, und ein Aspekt ist ja für den Hintergrund wichtig, denn sowohl Täter als auch Opfer sind Ulmer Bürgermeister. Was hat es denn damit auf sich?
Richtig, also die Gesetze der Zeit haben vorgesehen, dass zeitgleich 3 Bürgermeister existieren, die das Amt jeweils für ein Jahr bekleiden und dann turnusmäßig erst nach 2-jähriger Wartezeit wieder an der Reihe sind. Und zum Zeitpunkt der Tat ist eben Besserer im Amt, während Harsdorfer zu den beiden verbleibenden Bürgermeistern zählt. Und die letzten Worte des erschossenen Bürgermeisters sollen auch gewesen sein: O Jesu, ihr Herr. Und dann endet es, bricht es ab. Und vermutlich wollte er seinen Ausruf mit den Worten Ihr Herrlichkeit beenden. Das ist die offizielle Anrede für das Amt des Bürgermeisters. Und damit meinte er eben seinen Amtskollegen Harsdorfer.
Sehr modern für das 18. Jahrhundert liest sich ja auch das Motiv. Denn der Täter spricht im Prinzip von Mobbing als Motiv.
Ja, Harsdorfer hat sich von Besserer gemobbt gefühlt. Das könnte man wirklich so sagen. In seinem Tagebuch hat er auch die Kränkungen festgehalten, die er erfahren haben soll. Also der Bürgermeister soll ihn mit spöttischen und verächtlichen Mienen bedacht haben, sich bei Zusammenkünften bewusst von ihm distanziert, ihn gar vor dem gesamten Rat lächerlich gemacht haben, und das seit mehr als 10 Jahren. Das hat er aber nicht nur in seinem Tagebuch festgehalten, sondern auch beim Verhör nach seiner Verhaftung berichtet. So gab es beispielsweise einen Vorfall 2 Jahre zuvor. Bei der anstehenden Wahl zum Herrschaftspflegeamt wurde Harsdorfer nach eigenen Aussagen nicht einmal in die engere Auswahl genommen. Und die Schuld daran hat er seinem Kollegen Besserer gegeben.
Ja, also Mobbing klingt modern. Es ist die Frage, ist das alles eher Paranoia Oder sind die Vorwürfe, ich meine, die ja so oder so jetzt nicht für einen Mord legitimieren, sind die stichhaltig?
Letztendlich muss wirklich unklar bleiben, ob die Vorwürfe gerechtfertigt sind, ob er ihn wirklich gemobbt hat und wenn ja, in welchem Ausmaß. Oder, wie du schon angedeutet hast, ob es nicht Paranoia war, denn fest steht, dass der Schütze unter starken psychischen Problemen litt. Ärztliche Untersuchungen nach dem Mord haben ergeben, dass Harsdorfer in hohem Grad an Melancholie zweiten Grades litt. Also ein Krankheitsbild, das heute unter dem Begriff Depression bekannt ist. Und Harsdorfer hat eben von sich selber gesagt, dass sein Leiden an manchen Tagen so groß gewesen sei, also vor allem in der letzten Zeit vor der Tat, dass er das nicht seinem eigenen Feind habe gönnen wollen. Und auch seine Frau hat diesen Zustand bestätigt, dass er schon seit längerer Zeit des Lebens überdrüssig gewesen sei, also suizidgefährdet. Und mehr noch sogar, also er soll nach eigenen Aussagen sogar schon häufiger mit dem Gedanken gespielt haben, zur Waffe zu greifen und seinen Kollegen zu erschießen. Und das zeigt, dass er Bessere offenbar schon länger im Visier gehabt hat. Und an jedem Morgen des 11. Februar hat er dann diesem düsteren Drang schließlich nachgegeben.
Ja, also ein Mord unter den oberen 10.000, wenn man so möchte. Wie geht denn die Justiz mit dem Fall um, der ja wirklich unter den Mächtigen und Reichen der Stadt spielt eher? Gibt es da generell eher eine mildere Behandlung in dieser Zeit?
Also Harsdorfer wurde tatsächlich zum Tode verurteilt und zudem sollte er die rechte Hand verlieren, sollte abgetrennt werden, also die Hand, mit der er die Waffe abgefeuert haben soll. Und danach erst soll er enthauptet werden. Aber wie du richtig sagst, er ist Patrizier. Also die Harsdorfer waren eine Adelsfamilie aus Nürnberg und deswegen gelten für ihn tatsächlich mildernde Umstände. Auch das ist kein Einzelfall. Und deswegen wurde er stattdessen von einem Erschießungskommando exekutiert, eine viel ehrenvollere Hinrichtungsmethode und ohne seine Hand vorher zu verlieren. Und am 30. April 1738 wird die Strafe schließlich vollzogen und Harsdorfer erschossen.
Wir hatten es ja vorher schon mit den Rädern, das ist ja ungefähr 100 Jahre später, ganz grob. Aber diese Hinrichtung findet, wenn ich es richtig gelesen habe, auch nicht öffentlich statt, sondern bei der Polizei.
Richtig, genau. Also er hat ja nicht nur diese ehrenvollere Hinrichtungsmethode von einem Erschießungskommando erhalten, sondern tatsächlich wurde er auch im Hof des Neuen Baus, wo auch heute ja noch die Polizei ihren Sitz hat, dort dann im Hof erschossen, eben nicht vor aller Augen.
Also man kann diesen Fall im Prinzip in einem kleinen Spaziergang von 10 Minuten in Ulm absolvieren, von der Rabengasse zum Rathaus und zum Neuen Bau.
Ja, ganz richtig.
Alles auf engem Raum hat sich abgespielt. Jetzt spielt dieser Fall, ja wie gesagt, knapp 100 Jahre früher als der andere. Gibt es da generell Unterschiede in der Quellenlage oder ist das im Prinzip dieselbe Voraussetzung, was die Archive angeht?
Also der Fall ist natürlich viel besser dokumentiert, also nicht nur, weil ein Bürgermeister den anderen erschossen hat und das allein natürlich schon sehr ungewöhnlich ist, sondern weil eben beide auch dem Patriziat angehört haben. Und tatsächlich stellt der Mord an Besserer den bekanntesten Mordfall in der Reichsstadt Ulm dar. Er ist auch unter großer Anteilnahme beigesetzt worden und zahlreiche Gedichte und Totenklagen sind ihm gewidmet worden.
Ja, also dieser Fall hat damals schon die Öffentlichkeit extrem beschäftigt und wurde ja in schlechtem Sinne legendär. Doch das hat dann auch zu einem tragischen Zwischenfall, zu einer Folge geführt.
Genau, dadurch, dass es eben zu so einer großen Aufmerksamkeit in der Bevölkerung kam, ist es dann passiert, dass zwei Kinder den Fall nachspielen wollten. Also ein 6-jähriger Junge mit seinem 8-jährigen Freund. Die beiden spielen wenige Tage nach dem Vorfall in dem Zuhause eines der beiden Kinder. Und ja, der Jüngere greift sich dort die Pistole, die an der Wand hängt, und möchte mit seinem Gegenüber, mit seinem Freund, den Mordfall nachstellen. Er sei Harsdorfer und sein Freund der Bürgermeister Besserer. Doch fatalerweise löst sich dabei tatsächlich ein Schuss und trifft den 8-Jährigen, der dann kurze Zeit später seinen Verletzungen erliegt.
Ja, eine weitere tragische Facette dieses Falls, schon damals Waffen geladen herumliegen lassen, wenn Kinder im Haus sind, tragische Konsequenzen. Wir wären jetzt auch am Ende unserer heutigen Folge so langsam angelangt. Zwei von insgesamt 25 Fällen aus deinem Buch haben wir jetzt damit besprochen. Viele weitere kann man nachlesen. sind denn alle so grausam und tragisch wie die beiden, die wir heute besprochen haben, oder stecken auch ein paar leichtere Geschichten drin in Kriminelles Ulm?
Ja, es gibt auch ein bisschen leichtere Kost, sage ich mal. Also zwar sind die Strafen fast immer wirklich sehr grausam in der Vergangenheit, aber die Taten selbst reichen dann beispielsweise von einem Dieb, der sich auf Bettzeug spezialisiert hat, eine wirklich wertvolle Ware damals. Oder auch ein Fall zum Schmunzeln wie im Jahr 1947, als sich jemand als Polizeibeamter ausgegeben hat, um an Zigaretten zu kommen.
Okay, das können unsere Hörerinnen und Hörer, ja, wenn sie Lust haben, auch dann selbst nachlesen. Wo bekommt man denn das Werk?
Also es ist natürlich zu kaufen im Buchhandel oder direkt über den Bast Medienverlag oder auch über den Shop der Südwestpresse.
Ja, diese Folge erscheint ja auch in der Vorweihnachtszeit. Die Südwestpresse ist ja auch Kooperationspartner für Kriminelles Ulm, kann man auch ruhig sagen. Vielleicht ist es auch ein nettes Geschenk für Crime-Fans, kleiner Tipp von uns. Ja, dann wären wir so langsam am Ende, ne? Und du freust dich auch, wenn unsere Hörerinnen und Hörer zuschlagen.
Ja, ich freue mich sehr, wenn jemand das Buch kauft, auf jeden Fall. Und wer es nicht so grausam will, kann sich auch die Ulmer Geheimnisse ansehen. Das ist ein anderes Buch von mir, da geht es um spannende Relikte im Stadtbild. Also zum Beispiel jahrhundertealte Fingerabdrücke an der Stadtmauer oder beispielsweise darum, warum das Dach des Metzgerturms eigentlich so kunterbunt ist.
Ja, also quasi Geschichten aus der Geschichte Ulms. Vielleicht machen wir dazu auch irgendwann eine eigene Podcast-Reihe mit dir. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Mit diesem kleinen Werbeblock sage ich dann vielen Dank an Annika Stahl. Danke, dass du uns die beiden Fälle heute mitgebracht hast und ein bisschen mitgenommen hast in deine Arbeit in der Welt vergessener Geschichten. Und ja, gern bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und natürlich auch vielen Dank an die Zuhörer.
Ja, wir sagen an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.